Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Seraphim von Rohn.
Und ich bin Annika Neitz-Rigett.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Beraterinnen in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessantesten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Dispatch Folge Nummer 50. Kleines Jubiläum.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt in meiner eigentlichen Rolle als Hörerin würde ich sagen, im Namen der Hörerschaft, genau, super, was ihr auf die Beine gestellt habt in den letzten 49 Folgen. Und ich hoffe heute als Urlaubsvertretung, dass ich genau Philipp entsprechend gut ersetzen kann. Und dann beim nächsten Mal ist er ja ein Glück auch wieder mit dabei.
Ja, vielen Dank. Und ich glaube, dann feiern wir einfach nächstes Mal noch ein bisschen, wenn Philipp dann da ist. Und für alle, die über die letzten Wochen vielleicht dazugekommen sind und sich eigentlich fragen, wer wir sind und warum es diesen Podcast gibt, einfach mal auf Folge 0 gehen. Da erklären wir, wie wir auf die Idee gekommen sind, diesen Podcast zu machen. Aber dann steigen wir auch gleich ein, und zwar mit dem Klassiker, kurzer Blick auf die Preise. Und da kann man sagen, es ging ein bisschen hoch und runter die letzten zwei Wochen, aber im Großen und Ganzen im Vergleich zu vor 14 Tagen stabil. Das heißt, beim Strom, der Ausblick für nächstes Jahr, liegen wir bei 127 Euro pro Megawattstunde und bei Gas bei knapp über 50 Euro pro Megawattstunde und der CO2-Preis, ganz leichter Rückgang, jetzt bei 86 Euro pro Tonne. Wenn wir schon bei den Preisen sind, sie sind ja immer noch vergleichsweise hoch, auch wenn es jetzt zurückgegangen ist. Bei den Haushalten hat sich es inzwischen ja ungefähr ausgeglichen, weil die EEG-Umlage ja abgeschafft wurde und jetzt anders finanziert wird. Aber bei der Industrie ist es so, die haben ja dort in der Vergangenheit auch in den meisten Fällen eine verminderte oder gar keine EEG-Umlage gezahlt. Und gerade in der energieintensiven Industrie macht dieser hohe Strompreis, den wir jetzt sehen im Vergleich zu früher, doch viel aus. Und deswegen hatten wir ja schon berichtet, wird aktuell diskutiert, einen Industriestrompreis oder Brückenstrompreis einzuführen. Und ja, da gab es jetzt auch in den letzten zwei Wochen ständig Positionen, neue Ideen, Gegenpositionen, was man machen könnte. Und ein ganz aktueller Spiegelbericht hat jetzt gesagt, ja, es könnte einen anderen Weg geben als dieser Industriestrompreis. Und zwar, dass die Strompreiskompensation angehoben wird. Die wird dafür gezahlt, den energieintensiven Industrien, dass sie ja sozusagen einen höheren Strompreis bezahlen, weil die fossilen Kraftwerke, die den Strom erzeugen, ja diesen CO2-Preis zahlen und den es im globalen Wettbewerb dann teilweise nicht gibt. Und deswegen sagt man, okay, wenn je höher der CO2-Preis ist, kriegt ihr sozusagen auch auf den Strompreis noch eine entsprechende Kompensation. Und ja, hier könnte man diese Kompensation nochmal anheben und so zu einer Entlastung führen. Da ging es dann wohl so bis 2030 um circa 10 Milliarden Euro. Und zwar ist dort die Idee, das Ganze aus dem Klima- und Innovationsfonds zu finanzieren. Der Brückenstrompreis, so wie er ursprünglich mal vorgeschlagen wurde vom BMWK mit 6 Cent pro kWh, ja, da geht man eher von 30 Milliarden Euro bis 2030 aus. Genau, und jetzt ist so ein bisschen die Befürchtung grundsätzlich, wenn man jetzt an diesen Klima- und Innovationsfonds rangeht, um das Ganze zu finanzieren, dass das dann dazu führt, dass dieses Klimageld weiterhin nicht ausgezahlt wird oder vermindert und letztendlich dann auch wieder auf den Kosten der Verbraucher passieren würde. Also hier nochmal zur Erinnerung, Habeck hatte ja vorgeschlagen, das Ganze aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds zu finanzieren. Das war dieser sogenannte Doppelwumms, um sozusagen diesen Energiepreisanstieg abzufedern. Dort ist noch genug Geld drin. Da würden die 30 Milliarden sozusagen mit finanzierbar sein. Aber natürlich, am Ende ist es Steuergeld und deswegen wird dort momentan hart gerungen.
Okay, neben dem Dauerbrenner Industriestrompreis noch ein weiterer Dauerbrenner, das Heizungsgesetz. Ich halte es ganz kurz, wir haben es viel intensiv diskutiert, gelesen. Das Heizungsgesetz ist endlich vom Bundestag beschlossen. Und ich würde sagen, so lassen wir es stehen und widmen uns weiteren News. Genau, alles dazu haben wir schon intensiv besprochen in den letzten Wochen. Genau, deswegen schauen wir jetzt einfach mal auf einen anderen Bereich, die Elektromobilität. Wie bereits auch schon vor 2 Wochen bei der letzten Folge eine Förderung vorgestellt. Hier jetzt eine neue Förderung zum Thema E-Mobilität und Ladeinfrastruktur. Und zwar gibt es vom Bund 400 Millionen Euro für Schnelllader bei Unternehmen. Das heißt, die Förderung gibt es für den Bau von Schnellladesäulen, für E-Autos, aber auch für LKWs vor Ort in den Unternehmen. Und es ging tatsächlich bereits los am 18. September. Welche Summen, wovon sprechen wir? In kleineren Unternehmen können bis zu 40% und in großen Unternehmen bis zu 20% der Kosten bezuschusst werden. Aber wichtig, es gibt da auch noch ein paar weitere Begrenzungen, Anzahl der Ladepunkte und Ladeleistungen und so weiter und so fort. Aber ohne jetzt da eben in die Details gehen zu wollen, das bedeutet, je Antrag trotzdem noch eine beträchtliche Summe von bis zu 5 Millionen Euro je Unternehmen und für verbundene Unternehmen sogar bis zu 30 Millionen Euro. Aber es gibt eine wichtige Bedingung, dass der Bau tatsächlich innerhalb von auch 18 Monaten dann geschehen muss, also wirklich in die schnelle Umsetzung gehen muss.
18 Monate. Ja, das könnte ja bei uns noch klappen, wenn wir nächsten Winter unseren Neubau realisieren. Alle, die schon mal bei uns waren an der FFE, wissen ja, dass wir sehr ungewöhnlich residieren und jetzt energetisch sinnvoll uns dort erneuern wollen. Und ich weiß gar nicht, vielleicht können wir uns ja jetzt dann auch einen Schnelllader fördern lassen.
Sollten wir auf jeden Fall mal prüfen.
Genau. Weitere Good News ist, dass Gasumlagen wegfallen sollen. Und zwar gibt es hier einmal die Bilanzierungsumlage. Die wird bei uns von Trading Hub Europe festgelegt. Und eben THE hat jetzt angekündigt, diese Bilanzierungsumlage, die bisher 0,57 Cent pro kWh netto, also nochmal kurz Sinnung, das wären dann ungefähr knappe 6 Euro pro Megawattstunde. Gaspreis für nächstes Jahr sind ungefähr gute 50 Euro pro Megawattstunde, also nicht wenig, macht schon was aus. Und THE hat jetzt gesagt, ab Oktober soll die auf Null gesetzt werden. Diese Umlage war dafür da, um eben Kosten aufzufangen, das ganze Gasnetz zu stabilisieren. Da hatten wir letztes Jahr entsprechend einiges an Aufwand gegen zu finanzieren. Und des Weiteren fällt auch die Konvertierungsumlage weg. Die ist allerdings nicht so hoch. Da liegen wir nur bei 0,038 Cent, also eine Stelle weniger Cent pro kWh. Und da ging es eigentlich darum, hier die Umwandlung des Energiegehalts von verschiedenen Gassorten zu finanzieren, umzusetzen. Und die beiden sollen entsprechend wegfallen ab Oktober. Und da können sich dann natürlich erstmal die Verbraucher drüber freuen.
Du hast jetzt so ein paar Zahlen genannt, aber wie viel macht das dann für den einzelnen Haushalt aus?
Ja, ich habe mal geschaut bei so einer Preisvergleichsseite, da waren auch ein Artikel dazu und die haben das mal mit so Typ-Haushalten gegengerechnet und die haben gesagt, ja, bei so einem Single-Haushalt könnte das so gute 30 Euro pro Jahr ausmachen, aber bei einer Familie mit einem größeren Verbrauch sind es dann, ja, gute 130 Euro, die dort eingespart werden können. Jetzt aber der Wermutstropfen. Kurz vor der Sendung habe ich auf Spiegel noch gelesen, dass voraussichtlich die Mehrwertsteuer wieder auf den vollen Satz von 19% für den Gasverbrauch und Fernwärmeverbrauch angehoben werden soll. Hier nochmal zur Erinnerung, die wurde ja gesenkt auf 7% im Rahmen der Krise, weil Aussage, naja, wenn die Preise extrem steigen, muss jetzt nicht der Staat auch nochmal dran verdienen an dieser extrem hohen Mehrwertsteuer dann oder zumindest hohen Mehrwertsteuereinnahmen. Und deswegen wurde das auf 7% gesenkt und sollte eigentlich noch für den gesamten Winter gelten, also bis Ende der Heizperiode. Jetzt eben die Meldung, dass wahrscheinlich, weil die Preise zurückgegangen sind, diese alte Mehrwertsteuer von 19% wohl schon ab 1.1. wieder gelten sollte. Das heißt, das, was ich eben verkündet habe, was eingespart werden soll, wird dann voraussichtlich wieder ausgeglichen durch die entsprechend höhere Mehrwertsteuer.
Ich habe tatsächlich noch einen weiteren Dauerbrenner im Gepäck, und zwar die RED III. Viele haben darauf gewartet. Das Update der Renewable Energy Directive, der sogenannten RED III, wurde jetzt offiziell vom Europäischen Parlament angenommen und muss jetzt nur noch vom Ministerrat gebilligt werden, aber das ist reine Formalität. Da wurde schon die Aussage gemacht, dass das dann schon durchgehen wird. Das ist natürlich ein Riesenpaket. Zwei wichtige Punkte, die hier vielleicht mal zu nennen sind, ist, dass der Anteil der Erneuerbaren am Bruttoenergieverbrauch auf 42,5% bis 2030 steigen soll, also auf EU-Ebene, und dass größere Reformen bei Planungs- und Genehmigungsverfahren geplant sind, um den erneuerbaren Ausbau entsprechend zu beschleunigen.
Stopp, ich möchte das hier nochmal ganz kurz betonen. 42,5% vom Bruttoenergieverbrauch. Weil ich glaube, die meisten sind immer sehr stark bei den Stromzahlen. Und da sind wir ja schon bei 50% und hatten jetzt hier schon viele Tage, wo wir irgendwie Richtung 100% gingen in den einzelnen Stunden oder Tagen. Aber hier geht's um den gesamten Energieverbrauch. Und wir wissen ja zum Beispiel in Deutschland, dass der Endenergieverbrauch für Wärme ungefähr doppelt so hoch ist wie jetzt beim Strom. Und auch im Verkehrssektor natürlich unser Sorgenkind auch nochmal die gleiche Menge ungefähr aufschlägt wie beim Strom. Und das heißt, dieser Anteil der Erneuerbaren am Bruttoendenergieverbrauch lag Ende 21 in der EU bei 22%. Und wenn das bis 2030 passieren soll, auf 42,5% zu kommen, dann ist es wirklich sehr, sehr ambitioniert, weil wir wissen ja, wie lange wir gebraucht haben, um sozusagen jetzt auf die 22% zu kommen. Und jetzt sind es ja gar nicht mehr so viele Jahre bis 2030.
Ja, das ist wirklich eine Hausnummer. Was ich auch erwähnenswert fand, dass Biomasse tatsächlich jetzt aus dem Wald jetzt aufgenommen ist und auch, genau, da hat entsprechend Frankreich natürlich auch mitgewirkt, deswegen hatte sich das auch ein bisschen verzögert, dass kohlenstoffarmer Wasserstoff aus Kernenergie jetzt unter die Richtlinie fallen.
Ja, ich hoffe doch, dass Wasserstoff immer kohlenstoffarm ist, aber jetzt nochmal zur Nachfrage. Das heißt, weil wir sind ja bei der Renewable Energy Directive, dass Wasserstoff aus Kernenergie jetzt erneuerbar ist.
Nee, das ist explizit so nicht. Also das heißt, dieser Low Carbon, also kohlenstoffarmer Wasserstoff, das aus Kernenergie nicht erneuerbar ist, also kann nicht auf die erneuerbaren Ziele angerechnet werden, die ja jedes Land und auch insgesamt dort festgeschrieben sind. Aber wenn die Industrie in dem jeweiligen Land nahezu ausschließlich solche Low Carbon Brennstoffe einsetzt, wie zum Beispiel den Wasserstoff aus Kernenergie, dann gibt es da etwas mehr Flexibilität in Bezug auf andere Ziele, die gesetzt werden, zum Beispiel das Wasserstoffunterziel im Industriesektor. Das heißt, die sind dort aufgenommen, aber ganz explizit nicht, zählen nicht zu den Erneuerbaren, können nicht auf die erneuerbaren Ziele direkt angerechnet werden.
Ja, dann ein Thema, was auch in den Medien und auch auf den sozialen Medien in letzter Zeit öfter aufgetaucht ist, und zwar auf den ersten Blick vielleicht eine Good News. Die Solarmodulpreise sind deutlich gesunken. Also hier im Vergleich zum Jahresanfang Rückgang von ungefähr 25%, also wirklich gravierend. Und hier gibt's jetzt eben einen Aufruf an die Politik, jetzt aktiv zu werden, weil hier der Vorwurf im Raum steht, dass China hier entsprechend die Preise nach unten dampft und wir ja in Europa uns eigentlich vorgenommen hatten, hier die Solarindustrie, die Fertigung wieder aufzubauen, und wenn dann die Rahmenbedingungen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so schlecht sind, dann könnte es natürlich passieren, dass bestehende Firmen sogar pleite gehen und natürlich auch sich kaum Investoren finden würden, um jetzt hier diese zusätzlichen Kapazitäten aufzubauen.
Ich habe im Hinterkopf, dass letztes Jahr die Preise ja relativ stark gestiegen sind. Wie ordnet sich das jetzt, dieser Preisverfall, den wir jetzt sehen, ein im Vergleich zu dem, was wir letztes Jahr an Preissteigerungen gesehen haben?
Ja, sehr guter Punkt, genau. Also wir hatten ja nach Corona die ganzen Lieferkettenschwierigkeiten und dann auch tatsächlich ja letztes Jahr durch diese extrem hohen Preise einen richtigen Ausbauboom und entsprechend hohe Nachfrage, die dann nicht teilweise gedeckt wurden. Also das heißt, genau wie du sagst, die Preise sind eigentlich nach oben gegangen. Und wenn man jetzt auf die langfristige Entwicklung schaut, dann sind wir nicht inflationsbereinigt, eigentlich jetzt eher so wieder beim Preisniveau von 2020 angekommen. Und historisch gesehen sind die Preise ja auch immer wieder zurückgegangen. Das heißt, dieser Rückgang, der so dramatisch in diesem Jahr aussieht, wenn man den wieder im längeren Kontext sieht, ist er vielleicht dann doch gar nicht so gravierend. Und ja, grundsätzlich ist es ja natürlich gut, wenn die Preise weiter unten sind, dann kommt der Ausbau schneller und günstiger. Gefährlich wäre es natürlich nur, wenn es sozusagen subventioniert wäre, wenn es wirklich echtes Dumping ist. Und dort gibt es eben auch Aussagen, weil die Produktionskosten natürlich auch gestiegen sind in den entsprechenden Artikeln, dass hier sozusagen momentan unter den chinesischen Herstellkosten verkauft wird. Und das wäre natürlich nicht so gut. Und ja, wer mal diese Preisentwicklung sich anschauen will, wir haben in den Shownotes eigentlich eine schön aufbereitete Seite gefunden, und zwar bei Solar Server. Da kann man wirklich Monat für Monat die Entwicklung der Modulpreise sich anschauen, auch über einen längeren Zeitraum.
Nächster Dauerbrenner, ich hör nicht mehr auf. Genau, wir haben jetzt ganz viel Wasserstoff im Gepäck. Erstmal G20-Gipfel, dort ein paar sehr interessante Neuigkeiten. Und zwar ist es so, dass es auf dem G20-Gipfel auch darum ging, Anforderungen an grünen Wasserstoff zu diskutieren und dort in der gemeinsamen Erklärung das auch aufgenommen wurde und sich die USA im Endeffekt eigentlich committed, ähnliche Regeln für grünen Wasserstoff aufzustellen wie die EU. Vielleicht noch mal kurz als der Hintergrund, während in der EU ja mit diesen intensiv diskutierten Delegated Acts nach sehr langem Hin und Her die Anforderungen endlich feststehen, sollten diese jetzt in den USA in den nächsten Monaten kommen. Also das wird gerade erwartet. Und eigentlich war so die Tendenz, dass die Regeln vermutlich in der USA weniger streng werden als in der EU. Das bedeutet insbesondere im Hinblick auf die Zusätzlichkeit sowie die örtliche und die zeitliche Korrelation der erneuerbaren Erzeugung, die dann in Verbindung mit dem Elektrolyseur steht. Und jetzt, genau überraschenderweise würde ich sagen, für alle, die es verfolgt haben, gab es eben diese Erklärung auf dem G20-Gipfel, in dem die USA signalisiert hat, dass sie international harmonisierte Regeln anstrebt, sodass jetzt eigentlich wirklich tatsächlich ähnliche Anforderungen an grünen Wasserstoff wie in der EU erwartet werden. Also wird spannend, wie sich das dann ausgestaltet, welche Feinheiten sich dann doch unterscheiden. Und dann kann es tatsächlich sein, dass wir dort auch über Zusätzlichkeit, auch über Korrelation reden und sozusagen nicht die laschen Regeln, die erst erwartet wurden.
Ja, hört sich ja eigentlich ganz gut an in Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit. Da war ja doch große Sorge, dass hier die Zukunftstechnologien rund um Wasserstoff komplett dann in den USA passieren. Das eine sind die Regeln, das andere sind natürlich die Zugänge zu den Fördermitteln, zu den Tax Credits, die ja hier in den USA vermeintlich sehr einfach sein sollen und dort eben weiterhin wohl ein Vorteil besteht, tendenziell in den USA zu investieren. Aber ich glaube, das Gesamtbild wird sich dann zeigen, wenn wir A, die Regeln und B, exakten Fördertatbestände dann kombinieren und nebeneinander legen. Wir in Deutschland beim Thema Wasserstoff haben momentan ja vor allen Dingen den Blick auf das Wasserstoffkernnetz, haben wir schon von berichtet. Und da habe ich einen ganz interessanten Artikel im Energate Messenger gefunden. Und zwar haben die dort von der Handelsblatt-Tagung Gas berichtet und dort wurde insbesondere der Abteilungsleiter im BMWK, also für die Abteilung Wirtschaftsstabilisierung und Energiesicherheit, zitiert und der Knackpunkt ist ja die Finanzierung, weil es geht hier um 20 Milliarden Euro und das ist natürlich viel Geld und hier ist natürlich die Frage, was passiert, wenn jetzt dieses Kernnetz gebaut wird und aus irgendwelchen Gründen vielleicht viel weniger Wasserstoff oder vielleicht gar kein Wasserstoff am Ende da durchfließt und dann ja muss ja dieses Konto entsprechend ausgeglichen werden, hat zumindest auch hier der Philipp Steinberg gesagt und deswegen könnte es ja nicht sein, so wird er dort zitiert, dass dann sozusagen Boni und Dividenden letztendlich über den Staat subventioniert werden.
Vielleicht hier nochmal wichtig, weil wir nachher auch eine Meldung zum Netzentwicklungsplan Strom haben. Dieses Wasserstoffkernnetz, von dem Serafin gerade gesprochen hat, ist ja kein technisch bestimmtes, so wie bei Gas und Strom, sondern tatsächlich ein politisch festgelegtes Netz. Also hier gibt es einen gewissen Unterschied, woher diese Planung kommt.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Genau hier wurde ja sozusagen ein Netz auf Basis der vermeintlichen Bedarfe gemeldet und ich glaube auch das einzige Vorgehen, was dann aufgrund der zeitlichen Restriktionen, bis so eine Infrastruktur aufgebaut ist, vernünftig ist, weil irgendwo muss dieses Henne-Ei-Problem ja durchschlagen werden, wie es immer heißt. Wenn erst die Nachfrage kommen müsste, damit man Netz baut, dann kommt keine Nachfrage, weil ja kein Netz da ist und einer muss anfangen. Und deswegen wird das jetzt politisch entsprechend festgelegt. Und dafür soll es auch einen entsprechenden Paragraphen geben im INWG, und zwar den Paragraphen 28r, wo das dann entsprechend festgelegt wird, dass dieses Netz gebaut werden kann. Genehmigt wird das Ganze dann aber durch die B-Netz A. Und was in dem Artikel noch interessant war, dass hier wohl der gemeldete Planungsstand von den Fernnetzbetreibern, eingesammelt vom FNB Gas, dem Dachverband, hier wohl schon gewisse Redundanzen wären, insbesondere bei den Ost-West-Verbindungen. Das heißt, sie hätten das jetzt wohl nochmal überarbeitet und statt den ursprünglich gemeldeten 11.200 Kilometern wären es aktuell wohl 9.700 Kilometer, die wohl jetzt so zur Diskussion stehen, dass die dann genehmigt werden. Also immer noch ein ordentliches Netz. Und was die ganze Finanzierung angeht, hier verweist er da auch nochmal auf den Vorschlag der DENA, dieses Amortisationskonto, wie es heißt, einzurichten. Sind nur 4 Seiten. Wen das genauer interessiert, haben wir in den Shownotes verlinkt. Was dazu gut passt, genau, letzten Freitag hatten wir Abschlussveranstaltung im Wasserstoffcluster Ingolstadt. Da haben wir Industrieunternehmen vor Ort, Verteilnetzbetreiber vor Ort und eben insbesondere 2 Raffinerien und den Fernnetzbetreiber begleitet. Das heißt, auch hier die einzelnen potenziellen Bedarfe in der Zukunft eingesammelt, zusammengelegt, dann gemeinsam mit Bayern Netz hier entsprechende Netzberechnungen gemacht, um hier sozusagen so eine Transformation inklusive Netzberechnung mal durchzuführen. War ein schönes Event, Staatssekretär war da und wir haben den Bericht übergeben und genau, das fließt ja genau diese Region auch in die Planung des Kernnetzes ein. Und wie gesagt, die Raffinerien spielen dort eine besondere Rolle, weil sie gleichzeitig in der Hochlaufphase als Nachfrager und als Erzeuger auftreten können. Also das Thema Raffinerie, die ja auch grundsätzlich ihr Geschäftsmodell komplett neu definieren müssen, spielen hier eine wichtige Rolle. Und dazu passt auch die Meldung von Total Energies. Die haben nämlich angekündigt, pro Jahr jetzt 500.000 Tonnen grünen Wasserstoff auszuschreiben, um eben ihre europäischen Raffinerien zu dekarbonisieren. Also die haben eben den Bedarf an Wasserstoff und hier somit soll dann ihr grauer Wasserstoff, also der aus Erdgas gewonnen wird, ersetzt werden und sie meinen, damit könnten sie 5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr bereits einsparen.
In Deutschland oder in Europa?
Das ist dann alle in Europa zusammen. In Deutschland hat Total Energies eine Raffinerie, und zwar die in Leuna.
Ja, ich habe auch noch eine Meldung aus der Region Ingolstadt. In Hohenwart wurde tatsächlich am gleichen Tag das Wasserstoffprojekt H2 Direkt gestartet. Ziel des Projektes ist eine Umstellung eines Gasnetzes auf 100% Wasserstoff. Hierfür haben eben am 14. September Energie Südbayern, Energienetze Bayern und die Tüger jetzt die Einspeiseanlage offiziell in Betrieb genommen. Die wird dann bald ein Teilnetz mit Wasserstoff versorgen. Vielleicht noch ganz interessant, der grüne Wasserstoff wird hierfür per LKW angeliefert und an diesem abgetrennten Netz sind dann 10 Kundinnen angeschlossen, deren Wärmeversorgung auf Wasserstoff umgestellt wurde. Zum Einsatz kommen hier dann entsprechende Wasserstoffbrennwertkessel. Warum haben wir die Nachricht aufgenommen? Warum ist die interessant? Wasserstoff ist anders als in der Raffinerie im Wärmebereich ja tatsächlich ein umstrittenes Thema. Aber durch die Überarbeitung des Gebäudeenergiegesetzes hat das Ganze ja wieder Fahrt aufgenommen. Und dort ist jetzt ja eine der möglichen Optionen zur zukünftigen Wärmeversorgung tatsächlich auch eine Gasheizung, die mit Wasserstoff betrieben wird, also eine sogenannte H2-Ready-Gasheizung. Deswegen durchaus ein spannendes Pilotprojekt, aus einem vielleicht nicht ganz so prominenten Bereich, Anwendungsbereich für Wasserstoff.
Genau, in diesem Pilotprojekt geht es ja vor allen Dingen um Demonstrationen da zu lernen. Es sind ja 10 Kunden, die letztendlich damit versorgt werden sollen. Ein etwas dickeres Brett wird wohl in den Häfen Duisburg-Rotterdam gebohrt. Die haben nämlich eine Machbarkeitsstudie gemacht und die zeigt, dass allein in NRW hier eine Nachfrage von 3 Millionen Tonnen Wasserstoff bis 2045 gesehen wird. Warum jetzt NRW? Genau, das liegt daran, dass diese 2 Häfen sich gut vorstellen können, hier eine zentrale Rolle für die Importrouten Richtung NRW einzunehmen. Also alle Studien gehen ja davon aus, dass im Zielbild dann entsprechend viel importiert werden muss, also dass wir nicht diese Mengen heimisch produzieren können. Und genau, und Rotterdam ist da bereits schon sehr, sehr aktiv und versucht sich dort eben ja als zentralen Player oder als zentraler Import-Hub für Wasserstoff zu etablieren. Also hier entsteht ja auch ein Terminal für Ammoniak. Und diese Machbarkeitsstudie oder deren Planung ist jetzt so, dass hier wohl eine erste Wasserstoffpipeline zwischen den beiden Häfen dann in 2027 auch entstehen soll. Und das heißt Anlandung Richtung Rotterdam, weiter transportiert Transport via Pipeline Richtung Duisburg. Und dann könnte man eben hier, das ist ja ein Binnenhafen, auch entsprechend nochmal weiter transportieren. Langfristig laut dieser Studie sollen dann noch Pipelines für CO2 und Derivate wahrscheinlich eben Ammoniak folgen. Eine dazu weitere passende Meldung ist von Gunfor in Rotterdam. Die wollen 560 Millionen Euro in die Saftproduktion in Rotterdam entsprechend investieren.
Stopp noch mal kurz. Magst du den Hörerinnen noch mal erklären, wofür steht SAF?
Ah ja, genau. Sustainable Aviation Fuels, das heißt, wir müssen ja insbesondere den Flugverkehr auch dekarbonisieren und dort wird man wahrscheinlich weiterhin Kohlenwasserstoffe brauchen, um eben auch die Langstrecken entsprechend abbilden zu können. Und da wird alle Möglichkeiten, die dort gesehen werden, zusammengefasst eben mit SAF, Sustainable Aviation Fuels. Und bei diesem Projekt sollen insbesondere als Rohstoffe Abfälle und erneuerbare Biomassequellen zum Einsatz kommen. Ich muss ja hier entsprechend die Kohlenstoffatome reinbringen und die Produktion soll tatsächlich Ende 2026 bereits starten. Und das ist keine kleine Anlage. Nach deren Pressemeldung ist es so, dass bis zu 7% des SAF-Ziels der EU, also die EU hat hier ein Ziel vorgegeben, dass 2030 5% der Flugkraftstoffe dann entsprechend Sustainable Aviation Fuels sind, eben nachhaltige Kraftstoffe. Und von dieser Menge, die sich daraus rechnerisch ergibt, meinen sie, könnte die Anlage allein schon 7% decken. Hier wird auch in der Meldung nochmal erwähnt, dass bis dahin insgesamt eine Nachfrage auch nochmal um 20% steigen könnte. Also hier wird weiter mit steigendem Flugverkehr gerechnet und entsprechendem zusätzlichen Kraftstoffbedarf. Und davon wird dann eben ein kleiner Teil, eben diese 5%, durch erneuerbare Kraftstoffe gedeckt.
Ja, das sind wirklich nochmal ganz andere Hausnummern. Dann habe ich noch eine ganz erfreuliche Nachricht. Der Wasserstoffkompass wurde veröffentlicht. Freut mich tatsächlich persönlich sehr, da wir über unsere großen Wasserstoffprojekte im engen Austausch mit den Kolleginnen der Accatec und der Dechema stehen, die ja dieses Projekt durchgeführt haben. Also herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ziel dieses kürzlich veröffentlichten Wasserstoffkompasses ist es, Orientierung auf dem Weg in die Wasserstoffwirtschaft zu bieten. Und dafür werden auf der Webseite, die wir auch in den Shownotes natürlich verlinken werden, Handlungsoptionen aufzuzeigen, und zwar in allen möglichen Bereichen, also Erzeugung, Transport, Import, Nutzung von Wasserstoff. Genau, es wird wirklich eine Vielzahl an Themen abgedeckt, deswegen kann ich jetzt hier nur zwei ganz kurze Punkte mal rausnehmen. Zum einen wird deutlich, dass bei einem voraussichtlichen Wasserstoffbedarf in Höhe von 95 bis 130 Terawattstunden im Jahr 2030 Deutschland auf jeden Fall in erheblichem Umfang auf Importe und somit den Aufbau auch einer entsprechenden Infrastruktur, also Pipelines, Schiffe und so weiter, angewiesen sein wird. Was ich auch noch ganz spannend fand, ist, dass der Elektrolyse-Monitor des Projekts darauf hinweist, dass zur Erreichung des 10-Gigawatt-Ziels der Bundesregierung, also Installation von 10 Gigawatt Elektrolyseleistung bis 2030, aktuell noch eine Lücke von 1,2 GW besteht. Diese hat sich aber in der letzten Zeit Stück für Stück geschlossen, sodass wir da auf dem richtigen Weg sind. Genau, zum Stöbern, wie gesagt, gerne nochmal reinschauen. Das war ein großes Projekt und denke, eine ganz schöne Zusammenfassung.
Ja, das sind ja eigentlich ganz gute Nachrichten vom Elektrolyse-Monitor, weil 10 Gigawatt ist ja wirklich ein sehr ambitioniertes Ziel. Und wenn da fast alles schon laut Monitor auf gutem Weg ist, oder sind da jegliche Projekte dabei, die irgendjemand sich mal ausgedacht hat und dazu eine Pressemeldung geschrieben hat?
Also Sie sprechen tatsächlich von angekündigten Elektrolyseprojekten, und wenn man sich dann die Grafik anschaut, dann sind da die drin, die aktuell natürlich schon in Betrieb sind, die aktuell gebaut werden. Und dann, wenn wir in Richtung 2030 gucken, dann kommen auch noch einige vor, die in Planung sind. Also das klingt schon so konkret, dass es nicht nur eine vage Ankündigung sein kann, sondern schon auch tatsächlich in der Planung sich befindet. Also tatsächlich fast erstaunlich, wenn man daran denkt, wo wir vor ein paar Jahren standen.
Ja, doch. Das könnte Hoffnung machen, dass wir dann tatsächlich dieses Ziel auch erreichen. Genau, bei den Genehmigungsverfahren dürfte es ja bei Elektrolyse wahrscheinlich nicht ganz so aufwendig sein. Bei den Erneuerbaren wissen wir es ja, dass es da häufig dran hängt. Und hier gibt es auch eine Meldung aus dem Kabinett. Und zwar hat das Kabinett eine Änderung der elektronische Eigenschaften-Nachweisverordnung beschlossen. Tolles Wort. Hier geht es letztendlich darum, dass wenn entsprechende EE-Anlagen ans Netz kommen, hier ein Zertifikat, dass diese Anlage auch wirklich sicher ist, entweder in Papierform oder per Mail entsprechend an den Netzbetreiber geschickt werden musste. Das war teilweise recht langwierig, aufwendig, und da gab es jetzt bis jetzt auch schon eine Ausnahme für Anlagen und Speicher bis 500 kW im Niederspannungsnetz, und das soll jetzt eben auf der Mittelspannungsebene erweitert werden. Hier erwartet man relativ hohen Ausbaubedarf, auch entsprechend auf Industriedächern. Und hier soll diese Zertifizierungspflicht wegfallen. Aber damit wir jetzt hier nicht in irgendwie einen totalen unsicheren Anlagenbetrieb laufen, soll es ein unabhängiges Online-Register geben. Das heißt, hier werden dann diese Herstellerzertifikate einfach hochgeladen und der Netzbetreiber kann entsprechend dort nachschauen, wenn er hier Informationen haben will.
Bleiben wir beim Thema Netz. Die Bundesnetzagentur hat jetzt die Konsultation zum zweiten Entwurf des Netzentwicklungsplans, also des NEP-Strom, für die Jahre 2037 bis 2045 gestartet. Genau, nochmal zur Erinnerung, der NEP stellt eine wichtige Grundlage für die weitere Netzplanung dar. Genau. Was ist jetzt besonders spannend an diesem NEP? Das ist diesmal tatsächlich das erste Mal eine Art Zielnetz für die Klimaneutralität in 2045 abbildet. Das bedeutet natürlich einen größeren Netzausbaubedarf und damit auch höhere zu erwartende Kosten. Vielleicht ein bisschen zur Einordnung. In diesem zweiten Entwurf, von dem wir jetzt reden, lagen die Kosten mit 140 Milliarden Euro um 12,5 Milliarden höher als noch im ersten Entwurf.
Ja, hier nochmal gut einspeichern. 140 Milliarden. Hier nochmal zum Vergleich. Kernnetz Wasserstoff lagen wir bei 20 Milliarden Euro. Also das sind schon erhebliche Summen, die da auf uns zukommen.
Genau, eine weitere Besonderheit dieses NEPs ist, dass dort erstmalig Kooperationen von den Übertragungsnetzbetreibern 50 Hertz, Transnet BW und Tennet drin sind, die sich dort zusammentun beim Ausbau gewisser Stromleitungen, um den Ausbau entsprechend zu beschleunigen. Das finde ich sehr interessant, genau, dass die sich da wirklich dann auch zusammenschließen, um das Tempo zu erhöhen. Und genau, dieser neue NEP ist jetzt zur Konsultation freigegeben. Das heißt, eine Stellungnahme ist bis November noch möglich.
Sehr schön.
Weitere, sag ich mal, Good News aus dem Netzbereich ist, dass laut VDE die Versorgungszuverlässigkeit in Deutschland weiter auf einem sehr hohen Niveau ist und sogar noch steigt. Vielleicht kurz in Zahlen, um das zu verdeutlichen. Im Jahr 2022 betrug laut VDE die durchschnittliche Stromunterbrechungsdauer pro Kunde nur 10,6 Minuten. Damit ist Deutschland auch weltweit noch ganz vorne mit dabei.
Sehr schön, dann wechseln wir mal das Thema, kommen wir in den Lokalteil, und zwar baut München, genau genommen SWM, einen großen Wärmespeicher hier an unserem Kraftwerkstandort Süd aus, und da wurde jetzt am 15. 16. September das Fundament gelegt. Ich finde es natürlich spannend, weil wir hier SWM und Stadt auch dabei unterstützen, hier sowohl eine entsprechende Wärmetransformation auf die Beine zu stellen, die entsprechenden Berechnungen dazu zu machen und wie auch die Dekarbonisierung des Fernwärmenetzes, also der Fernwärme als solches, aussehen könnte. Und dort wird in München natürlich sehr stark auf Geothermie gesetzt. Und dieser Wärmespeicher kann dort erheblich zu beitragen. Also der speist dann wiederum ins Fernwärmenetz ein und soll bereits ab Sommer 2025 dann laufen und sowohl die Tiefengeothermie Wärme dort mit aufnehmen können, als auch das Heizkraftwerk, was ja dort am Standort noch in Betrieb ist. Das Ganze ist relativ groß, 40 Meter Durchmesser und 50 Meter Höhe. Und bei der maximal angegebenen Temperaturspreizung ergeben sich somit 2000 Megawattstunden Speicherkapazität laut dieser Meldung. Weitere Nachrichten von den Unternehmen, und zwar von Wienerberger, das ist der weltgrößte Ziegelhersteller, ist es so, dass die jetzt einen Elektroofen einsetzen wollen statt einem Gasbrenner. Also das sind riesige Energiemengen, die dort gebraucht werden, um diese Ziegel zu brennen. Wir hatten mal in unserem Energieeffizienznetzwerk 4E eben auch Wienerberger dabei und haben dort am Standort das Ganze besichtigt. Eben ein wirklich großer Gaskunde. Und nach ihrer Aussage wird das jetzt der weltweit erste und größte industrielle Elektroofen in der Ziegelproduktion. Und damit sollen dann die Emissionen des Werkes, wo es umgesetzt wird, um 90% gesenkt werden. Das Ganze wurde auch technisch geplant und begleitet vom AIT, mit denen wir auch relativ gut im Austausch sind und einige Projekte haben. Also herzlichen Glückwunsch hier auch an die Kollegen. Das Ganze soll in Uttendorf passieren und um die Dimensionen nochmal zu visualisieren, hier geht es um eine 80 Meter lange und 6 Meter breite Anlage mit einer Anschlussleistung von 3 Megawatt und das Ganze soll 30 Millionen Euro kosten.
Nach diesen positiven Nachrichten aus der Industrie, wo wirklich was vorangeht, nochmal eine ganz andere Nachricht, und zwar schwenkt Shell gerade um. Was bedeutet das? Zum einen, dass sie jetzt nach 4 Jahren das bayerische Unternehmen Sonn, die ein sehr innovativer Batterieanbieter sind, tatsächlich wieder verkaufen. Das wird sich für Shell voraussichtlich lohnen, denn Sonn ist aktuell mit ca. 1,35 bis 1,8 Milliarden Euro bewertet und im Vergleich hatten sie 2019 nur 500 Millionen Euro gezahlt. Warum schwenken sie um? Das passt nämlich tatsächlich mit weiteren Meldungen zusammen, die man in den letzten Wochen und Monaten so aufschnappen konnte. Und zwar verkauft oder legt Shell gerade einige Projekte aus dem Bereich Wind und Bioenergie auf Eis. Und auch erst vor wenigen Tagen haben sie eigentlich das ganze Stromkundengeschäft im Privatkundenbereich in Deutschland eingestellt, indem sie dieses an Octopus Energy verkauft haben.
1,8 Milliarden Euro wäre eine betrachtliche Menge. Jetzt schauen wir mal, was sie dann tatsächlich am Ende bekommen. Also so bewertet, genau, ist auch noch die Frage, wer es dann genau bewertet. Ja. Gut, kommen wir abschließend zu den Lesetipps. Zunächst eine Kurzübersicht, die wir von der FFE für die IHK hier in München-Oberbayern erstellt haben. Eine Folie letztendlich, eine gute Übersicht, was so auf die Unternehmen die nächsten Jahre regulatorisch zukommt. Die Folie bzw. den Link findet ihr in den Shownotes.
Auch in den Shownotes findet ihr die Studie Souveränität Deutschlands sichern, resiliente Lieferketten für die Transformation zur Klimaneutralität 2045, durchgeführt von Prognos, Öko-Institut und Wuppertal-Institut. Und weil das Thema für mich ein Herzensthema ist, glaube eine kurze Zusammenfassung könnte ganz interessant sein. Was sind so die zentralen Erkenntnisse? In der Studie werden folgende Industrien als strategisch wichtige Schlüsselindustrien identifiziert. Dazu gehört die Photovoltaik, Windkraft, Lithium-Ionen-Batterien, Permanentmagnete, Elektrolyseure, aber auch natürlich die Wärmepumpen und auf der Industrieseite die grüne Stahlerzeugungsanlagen, insbesondere die DRI-Schachtöfen. Und für diese Schlüsseltechnologien werden insbesondere 7 Rohstoffe als kritisch eingestuft. Dazu gehören Graphit, Iridium, Kobalt, Lithium, Mangan, Nickel sowie leichte und schwere seltene Erden. Also das ist sozusagen so ein bisschen die Problemstellung und jetzt die Frage, wie können wir die Resilienz steigern, und dafür werden folgende Strategien vorgeschlagen. Eine Möglichkeit sind gezielte Investitionen in heimische Transformationsindustrien und die Ansiedlung besonders kritischer Teile der Lieferketten in Deutschland bzw. auch Europa. Weitere Strategie ist natürlich das Thema Diversifizierung, also internationale Diversifizierung beim Bezug von kritischen Rohstoffen, aber auch Komponenten und strategischen Gütern durch den entsprechenden Aufbau von Partnerschaften. Und besonders spannend, das viele, glaube ich, nicht auf dem Schirm haben, durch das Rohstoffrecycling ist tatsächlich kein nennenswerter Beitrag zur Steigerung der Resilienz zu erwarten, zumindest nicht bis 2030. Danach spielt das Rohstoffrecycling natürlich zunehmend eine entscheidende Rolle. Das heißt, wenn Stück für Stück die Technologien ihr Lebensende erreicht haben, kann das einen entsprechenden Beitrag leisten. In dieser Übergangsphase, in dieser Hochlaufphase ist der Beitrag zur Resilienz aber eher gering einzustufen. Deswegen wichtig auch in Richtung Verringerung von Rohstoffintensität zu denken und auch alternative technologische Optionen als weitere wichtige Säule im Blick zu behalten. Wenn ihr genau das Thema spannend findet, schaut gerne mal rein.
Ja, das ist doch mal ein guter Service. Was für ein Lesetipp. Ich glaube, jetzt wissen alle Bescheid. Ich bin gespannt, wer da jetzt noch lesen muss. Wunderbare Zusammenfassung, danke. Folgende Veröffentlichung ist uns auch noch über den Weg gelaufen, und zwar Ergebnisbericht der Gasnetzgebietstransformationsplan von H2 vor Ort. Hier wurde entsprechend flächendeckende Abfrage gemacht, wie denn die Bedarfe in Zukunft aussehen dürften in den einzelnen Kommunen, Industriebetrieben, und hier entsprechend die Zusammenfassung. Eine Aussage hieraus zum Beispiel, dass bereits 2035 in den meisten Landkreisen Teilnetze auf 100% Wasserstoff umgestellt sein würden und die vollständige Umstellung der Wasserstoffgebiete sei dann 2045 abgeschlossen. Und die allerletzte Meldung als Lesetipp, und zwar hat der BEE, also der Bundesverband Erneuerbare Energien, eine Kritik an den BMWK-Langfristszenarien geäußert, die ja doch häufig als Basis für politische Entscheidungen stehen, und haben hier einzelne Punkte, was insbesondere den Ausbau und Einsatz der Erneuerbaren angeht, nochmal kritisch beleuchtet. Wen das interessiert, auch hier entsprechend Pressemitteilung und Auswertung in den Shownotes verlinkt.
Damit ist Folge 50 geschafft. Haben wir wieder was gelernt?
Wieder was gelernt.